dann haben wir es 15 Uhr durch. Ich begrüße Sie nun zu Top 3, unserem öffentlichen Fachgespräch zum Thema Faktoren, die über Bildungs- und Entwicklungschancen entscheiden können, wirtschaftliche und finanzielle Bildung. Ich weise darauf hin, dass diese Sitzung live auf bundestag.de übertragen wird. Dort wird sie auch in der Mediathek abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um im Anschluss ein Wortprotokoll erstellen zu können, das zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein wird. Egal, ob Konto einrichten, Verträge abschließen, für das Alter vorsorgen oder grundsätzlich ein Gefühl für Geld zu bekommen. Finanzielle Bildung spielt in jeder Lebensphase eine wichtige Rolle. Umso wichtiger ist es, Kinder und Jugendliche für dieses Thema zu sensibilisieren und sie fit für die Zukunft zu machen. Denn finanzielle und wirtschaftliche Bildung bedeutet auch gleichzeitig mehr Teilhabechancen. Wer dieses Bildungsangebot im Bildungssystem verankert werden kann und wann der richtige Zeitpunkt ist, den Kindern dieses Wissen zu vermitteln, darüber möchte ich sehr gerne mit unseren drei Expertinnen heute sprechen. Hierzu begrüße ich sehr herzlich Frau Decker und Frau Mahnert von Schulgold und Frau Dr. Kluxen-Püter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Herzlich willkommen an Sie drei. Für jeden von Ihnen stehen für seine Ausführung zunächst etwa 15 Minuten zur Verfügung, bevor wir alle bei einer Frage-Antwort-Runde gemeinsam in den Austausch treten werden. Dafür haben wir bis spätestens 16.30 Uhr Zeit. Und als erstes würde ich jetzt Frau Dr. Kluxen-Püter das Wort geben. Schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich vertrete hier die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, kurz BDA. Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft. Alles gut. Und um nur eine Nummer zu nennen, dahinter stehen 1 Million Betriebe mit rund 30 Millionen Beschäftigten. Wir sind organisiert in 14 Landesvereinigungen und 46 Fachspitzenverbänden. Wirtschaftliche Bildung muss unserer Meinung nach heute Teil der Allgemeinbildung sein und gehört zum Bildungsauftrag der allgemeinbildenden Schulen. Denn Wirtschaft geht alle an. Alle sind betroffen, alle sind Teil von Wirtschaft. Es geht um Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, das Angebot an Waren und Dienstleistungen, das uns allen zur Verfügung steht, der Erwerb von Einkommen und Vermögen bis hin zu allgemeinem Wohlstand, Fortschritt und sozialer Sicherheit in unserem Land. Wirtschaftliche Bildung muss deshalb im Bildungssystem eine größere Rolle spielen als bisher. Junge Menschen brauchen Kompetenzen, die sie befähigen, Verantwortung für das eigene Handeln, für sich selbst zu übernehmen, ihren Platz in unserem Wirtschaftssystem zu finden, aber auch dieses aktiv mitzugestalten und ihre Vorstellungen verwirklichen zu können. Sie sollen selbstbewusst, mündig, mit Sachkenntnis, mit Urteilskraft entscheiden und handeln. Denn sie sind ja auch gefragt, jetzt schon oft als Kunde und Konsumentin, bald als Arbeitnehmer, vielleicht auch als Arbeitgeberin, auf jeden Fall später als Versichernde und Vorsorgende. Und sie werden oder sind es schon Bürgerinnen und Bürger, die über die wirtschafts- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen der Wirtschaft mitbestimmen. Deshalb brauchen sie ein fundiertes Fachwissen über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge. Diesen Bedarf sehen auch die jungen Menschen selbst. Der Bankenverband führt regelmäßig eine Jugendstudie durch und fragt junge Erwachsene zwischen 14 und 24 Jahren zu diesem Thema. 2/3 der Befragten gaben in der letzten Umfrage an, nur wenig über Wirtschaft und Finanzen gelernt zu haben. 3/4 hätten gern mehr Vermittlung ökonomischen Wissens in der Schule. Und über 3/4 hätten auch am liebsten ein Unterrichtsfach Wirtschaft. Und von den Themen her hätten sie gern mehr Informationen zum Umgang mit Geld, zur Altersvorsorge und zum Wirtschaftssystem insgesamt, wie das eigentlich alles so funktioniert im Zusammenhang. Ökonomische Bildung muss auf jeden Fall auch Verbraucherbildung ausdrücklich einschließen und das Urteilsvermögen im Markt stärken. Denn ökonomische Grundkenntnisse sind für viele einzelne Entscheidungen im Alltag absolut relevant. Was kaufe ich ein? Wie mache ich meinen Haushalt? Aber auch der Umgang mit Lebensrisiken, also in the long run gesehen. zum Beispiel Vermögensbildung, Altersvorsorge für jeden wichtig. Aber was genau ein Produkt, das mir angeboten wird, jetzt beinhaltet, ist nicht immer so ganz klar. Wer hier nur geringe Kenntnis hat, ist unter Umständen von Altersarmut bedroht, kann nicht wirklich private Altersvorsorge betreiben. Das Risiko einer Verschuldung steigt und Altersarmut ist nicht nur für den Einzelnen ein Problem, sondern wirkt sich ja auch auf die Gesamtwirtschaft, auf die ganze Gesellschaft aus. So wollen wir das Alter ja doch nicht haben. Ökonomische Bildung stellt sich bisher in den Bundesländern und in der schulischen Bildung sehr unterschiedlich dar. Es ist unserer Meinung nach nicht wirklich ausreichend überall und flächendeckend verankert. Optimal wäre ein Schulfach Wirtschaft. Alternativ ist natürlich auch ein fächerübergreifendes Curriculum möglich. Wichtig ist aber, dass immer ein verbindlicher Stundenumfang auch besteht, gesichert ist, dass es einen durchgehenden Lehrplan gibt, dass es Bildungsstandards gibt, also Lernziele, die erreicht werden sollen, damit wir auch die Kompetenzorientierung haben. Kompetenz heißt ja, ich höre mir nicht nur was an, sondern ich kann damit umgehen. Ich kann aktiv Phänomene, die mir begegnen, einordnen und für mich bewerten. Und dazu gehört natürlich auch eine hochwertige Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Und das sogar ein ganz entscheidender Faktor. In den Bundesländern dominieren eher Fächerverbünde, in denen ökonomische Bildung ein Teilaspekt ist und nicht immer mit so ganz klar gesichertem Umfang. Dagegen sind Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg abzuheben. In Nordrhein-Westfalen hat die letzte Landesregierung 2021 das Pflichtfach Wirtschaftspolitik eingeführt. FDP-Kultusministerium, CDU-geführte Landesregierung in Baden-Württemberg hat das SPD-geführte Kultusministerium, grün-rote Landesregierung, also es ist parteiübergreifend, das Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung, kurz WBS, umgesetzt in allen Schulformen. Die erste Evaluation dieses Faches, das ja schon ein paar Jahre länger besteht, ist sehr interessant und zeigt tatsächlich signifikante Unterschiede zwischen Schülern und Schülerinnen mit und ohne Fach. Und vom Fach, und das ist noch besonders interessant, profitieren in der Sekundarstufe 1 und den entsprechenden Schulformen vor allem Jugendliche, die sozioökonomisch benachteiligt sind, also wo das Elternhaus auch nicht so viel Wissen vermitteln kann und die wirklich in der Wissensvermittlung auch auf die Schule angewiesen sind. Denn die Schule erreicht einfach alle. Ökonomische Bildung sollte auch ein Verständnis für das Ordnungsmodell der sozialen Marktwirtschaft vermitteln, das ja für uns in Deutschland besonders ausschlaggebend ist. Und dabei auch natürlich zeigen, welche Rolle die Unternehmen haben. Denn ohne die Unternehmen, ohne die Betriebe, ohne ihre Leistung und ohne ihren Erfolg am Markt gibt es keinen Wohlstand, keinen Fortschritt, auch keine soziale Sicherheit. Das funktioniert sonst einfach nicht. Die Betriebe haben eine absolut unverzichtbare Funktion. Das sollte auch im Unterricht sichtbar werden. Nicht, weil wir das gerne so hätten, sondern weil es so ist, weil Unternehmen einfach de facto diese Relevanz haben. Wir stellen uns natürlich vor, dass auch die Rolle der Sozialpartnerschaft und Tarifpartnerschaft in der sozialen Marktwirtschaft in einem solchen Unterricht verdeutlicht wird. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften nehmen diese Verantwortung ja gemeinsam wahr. Und das ist ganz klar ein Bestandteil unseres Erfolgsmodells in Deutschland. Und das ist auch nicht sozusagen ein privater Wunsch eines Lobbyverbandes, sondern Tarifautonomie ist im Grundgesetz verankert, in Artikel 9. Und daher ganz besonders wertzuschätzen. Wir feiern ja jetzt gerade 75 Jahre Grundgesetz. Und gerade in Krisenzeiten hat sich die Sozial- und Tarifpartnerschaft immer wieder bewährt. Das werden Ihnen auch die Gewerkschaften so sagen. Berufliche Orientierung spielt für uns auch eine sehr große Rolle. Ausbildungsplätze sind unbesetzt. Viele junge Menschen wünschen sich mehr berufliche Orientierung, was es alles für Möglichkeiten für sie gibt in der Arbeitswelt. Und da kann zum Beispiel der Wirtschaftsunterricht die Berufsorientierung in den größeren Kontext einordnen. Wie ist denn überhaupt die wirtschaftliche Entwicklung? Wie ist auch die Arbeitsmarktlage? Und beides, Berufsorientierung aber ganz besonders, aber auch ökonomische Bildung, braucht Praxisnähe. Schulen sollten hier mit Betrieben zusammenarbeiten Und dafür steht unser bundesweites Netzwerk Schule Wirtschaft sehr gerne bereit. Wir vermitteln Schülerbetriebspraktika, auch Lehrerbetriebspraktika, auch keine schlechte Sache. Betriebsbesichtigungen sind hier elementare Bestandteile. Das Netzwerk Schule Wirtschaft, um es kurz zu erläutern, wird auf Bundesebene getragen von der BDA und dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. In den Bundesländern, also gibt es in jedem Bundesland, sind es die Arbeitgeberverbände, ihre Bildungswerke in Partnerschaft mit Ministerien, teils Kultusministerien, teils Wirtschafts- oder Arbeitsministerien. Und vor Ort, die Musik spielt ja in der Regel vor Ort, wo Betriebe und Schulen konkret zusammenarbeiten, ist auch ganz viel ehrenamtliches Engagement dabei. Und das ist ja auch für junge Leute wichtig. Selbstverständlich ist das Netzwerk Schule Wirtschaft auf ethische Standards verpflichtet. Der Beutelbacher Konsens ist für uns ein ganz klarer Fall. Mit dem jährlichen Schule Wirtschaft Preis in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium übrigens werden Schulbücher und Medien ausgezeichnet, die Jugendlichen anschaulich und zeitgemäß ökonomische Inhalte vermitteln. Das ist in unserem Zusammenhang jetzt hier ja auch interessant. Und junge Menschen sollten unternehmerisches Handeln auch als Option für sich selbst erleben und erfahren können. Dafür sind Schülerfirmen besonders geeignet. Sie wecken Interesse am Wirtschaftsgeschehen an und für sich, aber sie machen auch Selbstständigkeit, Gründen, Start-up auf den Weg bringen als Möglichkeiten für die eigene berufliche Zukunft sichtbar. Im Rahmen des Netzwerks Schule Wirtschaft gibt es auch das Programm IW Junior. Das hilft Schulen dabei, dass Schülerinnen und Schüler eine eigene Schülerfirma aufsetzen, ihre Produkte auch wirklich verkaufen, Geld verdienen, aber auch alles andere drumherum, Verwaltung, Personalmanagement, Budget berechnen. Also ist es schon ein Hineinschnuppern in die Realität von Unternehmerinnen und Unternehmern. Einfach mal selbst ausprobieren, einfach mal gucken, ist das vielleicht auch was für mich. Drei Aspekte möchte ich noch kurz am Ende nennen, die auch zur ökonomischen Bildung gehören. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Wirtschaftliche und gerade finanzielle Bildung sollte geschlechtersensibel gestaltet sein. Denn Mädchen und es gilt auch für erwachsene Frauen haben oft weniger Finanzwissen. Es war erst neulich noch mal ein Artikel in der FAZ, wie viele Frauen darauf vertrauen, dass das im Alter schon irgendwie klappt. Aber eine eigenständige Alterssicherung ist absolut wichtig und am besten durch eine kontinuierliche Erwerbsarbeit sichern, nicht durch das Alleinverdiener- und Versorgermodell. Auch Berufsorientierung, und die sehen wir hier im Kontext wirtschaftliche Bildung, braucht mehr Klischeefreiheit, insbesondere im MINT-Bereich. Und das sind absolut zukunftsträchtige Berufe. Mit großer Relevanz für den Standort Deutschland sind junge Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Und das ist in Deutschland so, das ist nicht in allen Ländern so. Hier muss auch eine berufliche Option gerade für junge Frauen deutlicher sein. Zweiter Aspekt, die Bedeutung des internationalen Austauschs. Sonst geht es nicht. Ohne Austausch von Waren und Dienstleistungen funktioniert Wirtschaft nicht, unsere schon mal gar nicht. Die unglaubliche Bedeutung der Europäischen Union, aber auch der Globalisierung für die Wirtschaft gehört zu einer ökonomischen Bildung dazu. Weltoffenheit, Toleranz, Vielfalt, auch das muss in diesem Unterricht vermittelt werden. Und bei uns wird immer wichtiger die Willkommenskultur für das Gewinnen von Fachkräften. Schon jetzt könnten wir hier nicht arbeiten ohne die vielen aus dem Ausland zugezogenen Fach- und Führungskräfte. Fachkräftemangel, großes Thema bei uns. Also ökonomische Bildung sorgt auch für Weltoffenheit und Vielfalt. Und letzter Aspekt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Ein Thema, das ja junge Menschen nun mal besonders interessiert. Und es geht ja auch um ihre Zukunft. Auch hier gilt, das funktioniert nur mit der Wirtschaft und nicht gegen sie. Im Gegenteil ist es sogar sinnvoll, die marktwirtschaftlichen Mechanismen bewusst für die Nachhaltigkeitsziele und ihre Erreichung einzusetzen, zu nutzen. Denn Nachhaltigkeit wohlverstanden heißt ja ökologisch, soziales, ökonomisches Zusammendenken. Sonst kriegen wir Nachhaltigkeit nicht hin. Und auch das sollte Thema in einer fundierten, systematischen, ökonomischen Bildung sein. Soweit mein Input.
Ja. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kluxen-Püter. Bevor wir zur Fragerunde kommen, haben wir noch einen zweiten Input. Und an dieser Stelle darf ich jetzt die Vertreterin von Schulgold bitten, mit ihrem Impuls fortzufahren. Und einmal bitte das Mikro.
Es hilft, ne, um mich zu verstehen. Ja, also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns einfach sehr, auch hier zu sein. Und ich möchte direkt mit einer Frage an Sie reinstarten. Können Sie die Dönerpreise senken? Das hat unsere Schüler gefragt. Denn ein Döner beim Dönerladen seines Vertrauens kostet mittlerweile 7,30 Euro. 7,30 Euro für einen Döner. Und in unseren Finanzworkshops merken wir immer wieder, dass Finanzbildung beim Dönerladen um die Ecke anfängt. Wer von Ihnen hat sich finanzielle Bildung in der Schule gewünscht? Für wen war das ein Thema, zu sagen, das wäre total toll gewesen, finanzielle Bildung? Sie nicken. Vielen Dank auch dafür. Deswegen sind wir froh, dass wir heute über Finanzbildung für Kinder und Jugendliche sprechen. Ich bin Babette Mahnert. Gemeinsam mit Carolina Decker habe ich vor 4,5 Jahren Schulgold gegründet. Wir machen interaktive Workshops zu unterschiedlichen Finanzthemen mit Kindern, Jugendlichen und Eltern. Und wir gemeinsam haben wir über 35 Jahre Erfahrungen in der Finanzwelt gesammelt. Ja, wir haben in unterschiedlichen Banken gearbeitet und sind insgesamt Mamas von 5 Kindern, aber nicht miteinander. Wir können immer wieder sagen, Kinder und Jugendliche wollen über Geld sprechen. Da haben die richtig Lust zu. In ihrer Alltagsrealität stellen die einfach total schlaue Fragen. Ich möchte jetzt mit Ihnen über die Entwicklung der Dönerpreise der letzten Jahre sprechen. Ja? Ein Döner macht schöner hat in den Jahren, ich teile mal einfach die Präsentation auch für Sie, zwischen 2019 und zwischen 2016 und 2019 4 Euro gekostet. Ja, das ist eine Statistik, die für bundesweit eine Gültigkeit hat. Das heißt, wir haben so einen Mittelwert. In 2021, 2022 steigt der Dönerpreis dann an. In 2023 kostet ein Döner 5 Euro. In 2023 6 Euro. Und seit 2024, seit Anfang des Jahres, kosten Döner über 7 Euro. Ja, das heißt, wenn man sich das auch mal anguckt, die Dönerpreisinflation pro Jahr liegt bei 11,8%. Wie sieht es im Vergleich zu der offiziellen Inflationsrate aus? Auch die haben wir uns mal angeguckt, die haben wir für Sie mitgebracht. Laut Statistischem Bundesamt liegt die Inflationsrate in 2021 bei 3,1%, in 2022 bei 6,9%. In 2023 bei 5,9%. Ja, dass man einfach mal so ein Gefühl auch dafür hat, was dort einfach auch für einen Unterschied dazwischen liegt. Warum Finanzbildung für Kinder und Jugendliche? Kinder und Jugendliche wollen sowas von über Geld sprechen. Das merken wir immer wieder und das ist total schön. Erwachsene, die später mal Probleme mit Geld haben, wissen häufig nicht, wie das mit dem Geld funktioniert. Die haben Schulden. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass es zu Hause Gespräche über Geld gibt und natürlich auch in der Schule. Wir vergleichen das gerne mit Superman. Superman steht für Schnelligkeit, Stärke und Superman kann fliegen. Das heißt, ich möchte Ihnen gerne finanzielle Bildung anhand vom Beispiel von Superman erklären. Denn Finanzbildung ist aus unserer Sicht eine absolute Superkraft. Die erste Superman-Eigenschaft ist Stärke. In Bezug auf Finanzbildung bedeutet das, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, einen Job zu machen, wo ich morgens voller Freude aus dem Bett hüpfe. Die zweite Superman-Eigenschaft, die wir auch in Bezug auf Finanzbildung sehen, ist, dass er fliegen kann. Das heißt, wirklich auch finanzielle Ziele zu definieren, auf die ich richtig Lust habe und dann einfach auch den Weg zu gehen, nämlich zu lernen, auch zu sparen. Die dritte Eigenschaft ist Schnelligkeit. Das heißt, auf einen Blick sehen, das kommt rein, das geht raus. Einnahmen, Ausgaben checken. Vierte Eigenschaft ist, Superman hilft anderen. Das heißt, Kinder dürfen lernen, erstmal mit Geld sich selbst zu helfen und andere auch zu unterstützen, beispielsweise indem sie ihre Zeit spenden und dann mit dem Hund vom Tierheim um die Ecke eine Runde Gassi gehen. Ja, auch das bedeutet schon, dass ich sozial mich engagieren darf. Und Superman steht für Spaß. Das heißt, im Bereich für Finanzbildung bedeutet das, Wissen auch spielerisch zu verpacken, dass die Kinder und Jugendlichen darauf Lust haben. Finanzbildung ist für uns im wahrsten Sinne des Wortes eine Superkraft. Vor kurzem schlendere ich mit meiner dicken Jacke über den riesigen Schulhof. Ja, und dann gehe ich in die Tür rein, bin in so einem grauen Flur und innerhalb von wenigen Sekunden fühle ich mich aufgrund des Geruchs in meine eigene Schulzeit zurückerinnert. Wer von Ihnen kennt so diesen typischen Geruch noch aus der Schulzeit? Ja? Dankeschön. An diesem Donnerstagvormittag machen wir einen interaktiven Workshop. In diesem Workshop geht es um das Thema Verschuldung. Der Workshop findet mit Kids und Jugendlichen einer 9. Klasse an einer Berliner Oberschule statt. Und in dem Workshop fragen wir die Kids und Jugendlichen, was wisst ihr denn über Schulden? Und dann innerhalb von wenigen Sekunden gehen drei Arme in die Luft. Dann meldet sich ein Junge zu Wort, der seine Geschichte teilt. Und als er das macht, der Junge, ja, der einfach braune Haare hat und der ein beiges Sweatshirt anhat, ist es total ruhig in einem Klassenraum von 25 Jugendlichen. Man hätte eine Stecknadel auch fallen lassen können. Und er erzählt von der Schwester von seinem Vater. Die lebt in Vietnam. Und seine Familie zahlt die Schulden von seiner Tante zurück. Und ich frage ihn dann, hey, sag mal, weißt du auch, wofür hat sie denn das Geld aufgenommen? Und die Antwort, die kommt, die hat mich total überrascht. Das, der Grund für das Minus auf dem Konto sind Spielschulden. Ich frage ihn dann als nächstes, okay, alles klar, wie viel hat sie denn Schulden? Weißt du das auch? Und dann sagt er, 10.000 Euro. Und dann spricht die Klasse einfach auch darüber, dann ist auch erstmal einfach auch so dieses Thema im Raum, was total gut ist, weil denen auch klar wird, dass die Familie von ihm die Schulden zurückzahlt. So, dann im nächsten Atemzug sprechen wir in diesem Schuldenworkshop über Dispo-Kredite, über Sollzinsen und wofür junge Menschen Kredite aufnehmen. Und dann ist es total lebendig in dem Klassenraum. Da fliegen mehrere Arme hoch. Jeder und jeder will was sagen. Und dann schreiben die Schüler und Schülerinnen zwischendurch was in ihr bunt gestaltetes Workbook. Und es ist total aktiv, dieser Workshop. Dann nach 45 Minuten macht es dim, dim, dim. Ja, die Klingel läutet das Ende der Stunde ein. Und wir sind total dankbar und froh, dass wir wieder mit dieser Klasse zum 6. Mal einen Workshop auch zusammen machen durften. Kinder und Jugendliche wollen über Geld sprechen. Die Wirtschaftswerkstatt hat gemeinsam mit der Forsa im April 2020 1.000 junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren befragt nach ihrem persönlichen Finanz- und Konsumverhalten. Und das Ergebnis dieser Umfrage war, dass sich 9 von 10 jungen Menschen Finanzbildung in der Schule wünschen. 9 von 10 jungen Menschen wünschen sich Finanzbildung in der Schule. Das finden wir ganz großartig, weil es einfach zeigt, die Schüler und Schülerinnen, die haben dafür echt auch Interesse. Und das ist auch nicht bei jedem Thema einfach so. Wir glauben, dass Finanzbildung in der Schule ab der 7. Klasse so perfekt in das Leben der Schüler und Schülerinnen reinpasst. Ja? Finanzwissen darf spielerisch vermittelt werden. Sie haben vielleicht noch mein Bild von Superman, dass es wirklich spielerisch ist, dass die Lust dazu haben, entweder als Schulfach oder als AG. Wir plädieren dafür, dass jede Schülerin und jeder Schüler Zugang zur Finanzbildung hat. Finanzen müssen im Lehrplan fest verankert sein. Warum empfehlen wir Finanzbildung ab der 7. Klasse im Unterricht? Als allererstes, die Kids sind neugierig, die wollen über Geld sprechen. Ja, sind motiviert, haben richtig Lust zu. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat und regelmäßig auch Diskussionen wegen den technischen Geräten hat, wegen Internet. Wer von Ihnen hat Kinder und führt regelmäßig Diskussionen darüber, dass sie nicht die ganze Zeit im Internet rumhängen können? Vielen Dank. Ja, also es ist das größte Schmerzthema für uns Eltern. So, da bin ich natürlich interessiert dran und setze mich da eine Weile daneben und guck mal, auch welchen Influencerinnen und Influencern meine Kinder einfach auch folgen. Und dann geht es ganz viel um Geld und ganz viel um Konsum. Das wählen die Kids sich. Das heißt, da können wir ganz wunderbar auch mit arbeiten. Dann der zweite Punkt ist, die meisten von den Kids bekommen Taschengeld. Wenn wir unseren Budget-Workshop machen in unterschiedlichen Klassenstufen, dann fragen wir auch in der Klasse immer rum, hey, wie viel Taschengeld bekommt ihr denn? Und die meisten Kids sind dann total interessiert auch daran, was hat denn meine Sitznachbarin an Taschengeld oder meine beste Freundin? Und dann haben wir so eine Bandbreite, manchmal zwischen 0 Euro und 150 Euro pro Monat, bei beispielsweise in der 9. Klasse. Und gerade auch darüber zu sprechen, hilft uns später auch in Bezug auf das Gehalt. Ja, auch einfach zu wissen, was hat denn mein Kollege auch an Gehalt? Wie gehe ich noch besser in Gehaltsverhandlungen rein? Das heißt, auch dort säen wir schon wertvolles Wissen, was die Kids und Jugendlichen später unterstützt. Der dritte Punkt ist für uns, die Jugendlichen haben einen richtig einfachen Überblick über ihre Einnahmen und über ihre Ausgaben, weil sie einfach von Anfang an lernen, mit Struktur dort irgendwie ranzugehen und einen Plan über das eigene Budget zu haben. Das ist so einfach und es klingt so logisch. Und doch ist es bei Menschen, die Stress mit Geld haben, einfach nicht selbstverständlich. Probleme mit Geld können aus unserer Sicht um ein Vielfaches reduziert werden durch Finanzbildung in der Schule. Wie kann man es umsetzen? Finanzbildung darf auf der einen Seite fachlich fundiert sein, ja, dass wir einfach wissen, dass die Dinge wirklich Hand und Fuß haben. Ja, Carolina und ich haben einfach über 35 Jahre in unterschiedlichen Banken gearbeitet, was in der Fundierung einfach auch total wichtig ist. Und auf der zweiten Seite darf das so lecker verpackt sein, ja, wie so eine Kugel Schokoeis in einer knusprigen Waffel mit bunten Streuseln, dass man sofort auch ein Bild hat. Und ich mag Sie gerne zu einer Kugel Eis jetzt einladen. Also wir haben jetzt keine mitgebracht und gleichzeitig haben wir gleich für Sie eine mitgebracht, weil wir gerne Sie auch für die Themen begeistern möchten. Was gehört denn zu einem finanziell erfolgreichen Leben auch dazu? Budgetplanung, habe ich gerade drüber gesprochen, wie wichtig das für die Kinder und Jugendlichen ist. Dann das zweite Thema ist Schuldenaufklärung. Auch das ist ein Thema in sozial benachteiligten Umfeld, wo die Eltern schon Konsumschulden haben und auch die Großeltern Konsumschulden haben. Dann dürfen wir mit den Kids darüber sprechen, ja, dass die Kids einfach einen anderen Weg kennenlernen, weil den können sie von zu Hause auch nicht lernen, wie auch. Das dritte Thema, Rentenvorsorge. Wie kann ich heute gut leben und wie kann ich einfach auch später gut leben, auch voll in die Eigenverantwortung zu gehen. Das vierte Thema ist ein Thema, was relevant wird beim ersten, Sie gucken da schon drauf, ich mache es spannend heute. Das vierte Thema ist ein Thema, was relevant wird, wenn ich die erste Gehaltsabrechnung habe. Wer von Ihnen kann sich noch an seine erste Gehaltsabrechnung erinnern, an diesen Zettel? So ausgedruckt vielleicht, ja, gab es bei mir damals vor vielen Jahren. Da stehen ganz, ganz viele Zahlen drauf. Ja, und für mich war damals nur eine einzige Zahl relevant. Wer kann sich von Ihnen vorstellen, welche Zahl das war? Ja, sehr gut. Vielen Dank fürs Teilen. Das heißt, da steht ganz viel drauf, aber unter dem Strich war es für mich erstmal wichtig, hey, was kriege ich Cash in Tash, was kommt denn auf mein Konto? Und das heißt, wir dürfen auch über eine Gehaltsabrechnung sprechen. Wie funktioniert das Steuersystem in Deutschland? Ja, wofür werden denn Steuern zum Beispiel auch eingesetzt? Weil wenn wir über Steuern auch sprechen, werden die auch für viele gute Dinge auch eingesetzt. Und ich glaube, das darf man auch ins Bewusstsein holen. Dann Rentenversicherungssystem, Krankenversicherungssystem, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, um das Ganze einfach auch anschaulich zu machen, auch welche Leistungen verbergen sich dahinter. Und das wirklich as simple as, also wirklich so einfach wie möglich, dass es da nicht 300 Tabellen gibt, sondern dass es einfach ist. So. Wenn ich dann mein erstes Gehalt bekomme, geht es aus unserer Sicht darum, auch gleich zu sparen. Zum Beispiel zu investieren am Aktienmarkt und in Immobilien oder in Immobilien eigengenutzt, wenn ich selber mal ein Eigenheim haben möchte oder fremdgenutzt, wenn ich mein Geld darin anlegen möchte. Das nächste Thema ist für uns auch ein mega Herzensanliegen, nämlich Wir wünschen uns, dass wir gemeinsam das Gesellschaftsbild für Geld verändern, dass wir positiv über Geld sprechen, weil wir einfach wissen, wir können damit total viel Gutes bewirken. Mit Geld können wir sehr, sehr viel Gutes bewirken. Und auch zu sehen, wir können damit spenden und wir können nachhaltigen Impact auch schaffen. Das sind die Themen aus unserer Sicht, ja, die wir Ihnen einfach in Form von einem leckeren Eis anbieten möchten. Und auch den Kindern und Jugendlichen, weil wir einfach wissen und einfach glauben, wenn es in der Alltagsrealität ist, dass die Kids darauf auch Bock haben, weil die dürfen darauf auch Bock haben, weil sie auch sehen, was das wirklich für einen Riesenimpact hat. Wenn es um Finanzwissen geht, dann gehören aus unserer Sicht für die praktische Umsetzung drei Faktoren dazu. Fundiert, das habe ich schon mit Ihnen geteilt, dann auch das Ganze spielerisch zu machen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass spielerisches Lernen einfach viel schneller aufgenommen wird und nachhaltiger wirkt. Und der dritte Punkt ist in der Alltagsrealität der Kinder und Jugendlichen. Wie viel Döner macht schöner bekomme ich denn für 20 Euro Taschengeld? Wie oft kann ich von 25 Euro ins Kino gehen? Wie lange muss ich sparen, um mir die neuesten Nike Air Jordans zu kaufen? Das sind Fragen, die unsere Kids interessieren. Und wie finde ich meinen ersten Nebenjob, der mir einfach auch Freude macht? Kinder und Jugendliche wollen über Geld sprechen. Wir wollen politische Verantwortung übernehmen, alle wie wir hier sitzen. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Kinder zu Geldcheckern machen. Denn wie wäre es denn, wenn wir den Umgang mit Geld schon ab der 7. Klasse lernen? Wohin würde sich unsere Gesellschaft entwickeln? Wir sind absolut für die Geldchecker. Das ist unsere Mission, die Geldchecker-Mission. Und wir hoffen sehr, dass wir Sie heute einfach zum Thema Finanzbildung inspirieren konnten und dass Sie sich einfach auch natürlich fachlich fundierte Sachen mitgenommen haben. Vielen Dank auch fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank auch für diesen Impuls. Und dann würden wir einfach einen Schritt weitergehen, nämlich zur Frage-Antwort-Runde. Und Herr Bollmann hat sich schon zu Wort gemeldet.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, fürs Wort. Vielen Dank den Damen für die einleitenden Berichte. Das war hochinteressant. Frau Mahnert, es ist ja so, Geld geht uns alle an. Jeder beherrscht den Umgang mit Geld mehr oder weniger gut oder eben schlecht. Wir sind ja hier, wenn Sie hier im Bundestag sind, als Abgeordnete schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Lebensalter. Das heißt, man hat schon seine eigene Erfahrung gemacht. Also sprich, schlechte. Ich glaube, jeder hat sich mal übernommen, hat sich irgendwie über Ausgaben geärgert und natürlich auch gute. Was mich sehr, sehr interessiert hat dabei, wir werden ja in unserer Situation kaum mit diesem Thema, sagen wir mal, ja, befasst. Wie weit Kenntnisse bei den Kindern? Sie sagten, ab der siebten Klasse sollte das losgehen. Wie weit da Kenntnisse verankert sind? Das hat mich sehr überrascht, dass das da also so erforderlich ist, weil geringe Kenntnisse da sind, jedenfalls in dem praktischen Umgang mit diesen Geldfragen. Mich hat seinerzeit mal im Bundestagswahlkampf fast umgehauen. Da war ich in einer berufsbildenden Schule. Das gibt dann ja so, vielleicht wissen Sie das, so diese Podiumsdiskussionen, wo dann die Vertreter der verschiedenen Parteien Rede und Antwort bei den Schülern stellen. Und das war eine Abitursklasse, wie gesagt, in einer berufsbildenden Schule. Und dann kam von einer Schülerin, also die war dann bestimmt also 18 Jahre alt, sage ich mal, die Frage, wo kommen denn die Steuern eigentlich her? So, also wie gesagt, mit 18 Jahren. Die Frage ja, belegt ja eine erschreckende Unkenntnis. Und auf der anderen Seite die Wichtigkeit Ihres Programms oder Ihrer Aufforderung, die Sie hier gestellt haben. Wie können wir das ins Bewusstsein auch der Entscheidungsträger bringen, dass das so wichtig ist, dass es das auch möglichst schnell passiert? Das wäre jetzt meine Frage.
Vielen Dank erstmal für die spannende Frage und auch für das Beispiel, weil das einfach aufzeigt. Wir machen Schulgeld seit 4,5 Jahren. Ja, wir sind ehrenamtlich gestartet. Wir haben beide jeder ungefähr 2500 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit dort einfach auch reingesteckt. Waren relativ am Anfang auch schon mit irgendeinem Bundesoberministerium auch im Kontakt. Ja, haben immer wieder das Thema auch angebracht, sind politisch auch aktiv. Lisa Paus war bei einem unserer Workshops dabei. Es dauert. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Wir können jetzt seit 4,5 Jahren dort einfach auch das Thema immer wieder auch reinbringen. Man kann es immer wieder nur auch anregen und immer wieder auch ins Gewissen oder in die Entscheiderkompetenz auch reinbringen. Ich meine, Christian Lindner, der hat ja jetzt auch seine finanzielle Bildung Offensive auch gestartet und Wie können denn das einfach regelmäßig immer wieder nur anbringen, immer wieder uns dafür auch einsetzen und stark machen, die Kids und Jugendlichen dazu auch sprechen lassen? Weil ich glaube auch, dass es so wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen dort auch mit reinzunehmen, weil die ja letztendlich auch die Entscheider von morgen sind. Und die brauchen wir. Die brauchen wir jetzt aktueller auch denn je, wirklich dort auch sie dann noch einzuladen und die auch zu fragen, hey, wie wünscht ihr euch das? Das heißt, es gar nicht von oben nach unten zu geben, sondern von unten nach oben zu geben. Weil ich glaube, genug Kompetenz von oben nach unten ist und gleichzeitig brauchen wir das von unten nach oben. Das ist wirklich diesen nachhaltigen Impact hat. Eine längere Antwort. Ich hoffe sehr, dass ich Ihre Frage beantworten konnte.
Vielleicht noch mal kurz dazu. Wir sind ein Kleinteam von 5 Leuten und wir haben letztes Jahr 240 Workshops gemacht. Bei manchen Schulen waren die 2-3 Mal, um das quasi Thema nachhaltig durchzusetzen. Also das heißt, insgesamt haben wir 6500 Schülerinnen und Schüler letztes Jahr 2023 verschult. Ne? Aber wie gesagt, das, was Babette meinte, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Prozess. Nicht jedes Bundesland funktioniert da so gut wie zum Beispiel in Berlin-Brandenburg. Hier haben wir durch unsere Netzwerke, durch unsere private Aktivitäten auch ganz große Kontakte. Wir arbeiten mit ganz vielen Multiplikatoren. Wir arbeiten zusammen mit IHK. Wir waren letztes Jahr beim Wirtschaftsführerschein dabei, wo wir 120 Schülerinnen und Schüler ab 7. Klasse über das Thema Schulden und aber auch Gehaltabrechnung quasi, wo wir Unterricht haben. Das ist auf jeden Fall ein sehr langer Prozess, aber wir sehen auf jeden Fall Nachholbedarf in diesem Bereich. Wir versuchen auch nicht direkt in eine Schule reinzugehen, sondern durch die verschiedenen Stiftungen, Bildungsstiftungen, Vereine sich da ein bisschen reinzusetzen.
Ja, vielen Dank. Dann hat sich der Kollege Lehri dazu Wort gemeldet.
Ja, zunächst recht herzlichen Dank. Zunächst danke an Frau Kluxen-Püter. Sie haben in Ihrem Papier ja ausgeführt, ökonomische Bildung sollte verbindlich, systematisch und praxisnah in der schulischen Bildung verankert werden. Dazu sind aufeinanderbauendes Curriculum mit Bildungsstandards und eine hochwertige Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte notwendig. Stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ich glaube, da liegt momentan noch einiges bei uns im Argen. Stichwort Alltagskompetenz von Schülern, von Kindern. Was ich eben ein bisschen kritisch sehe, wenn wir dauernd eben über Kids sprechen, weil wir haben ja bei uns im Zivilrecht den sogenannten Taschengeldparagraf. Wir haben Schutznormen, dass Kinder eben entsprechend hier bis zu einem gewissen Alter keine wirksamen Verträge abschließen können. Das heißt, nur mit dem als Taschengeld zur verfügten Geld können die Kinder wirklich eben wirksam handeln. Ansonsten brauchen es die Eltern. Und in Ihrem Papier, wenn Sie da am Schluss schreiben, investieren am Aktienmarkt, das kommt ja allenfalls eben entsprechend hier für die bei Immobilien kommt es erst für die 18-Jährigen zustande, da reden wir noch nicht mal über Jugendliche. In Immobilien kann kein Kind und kann kein Jugendlicher informieren. Ich glaube, das sollte man schon ein bisschen realitätsbezogenes machen. Aber was ich gut finde, auch das, was ich vorhin angesprochen habe, von Frau Kluxen-Püter, dass man sagt, okay, man kann über Arbeitsgemeinschaften in der Schule genau dieses so experimentieren. Wir hatten bei uns eben, allerdings war es schon der Leistungskurs Wirtschaft Recht. Am Ende unserer Gymnasialzeit haben wir eine Aktiengesellschaft gemacht, eben für Schafkopfspielen, das heißt Kartenspielen. Wenn wir gewonnen haben, ist der Aktienkurs gestiegen, wie schon gesagt. Wenn wir verloren haben, ist der Aktienkurs gefallen. Wir haben unserem Wirtschaftskunde-Rechtlehrer haben wir auch eine Aktie geschenkt, wie schon gesagt. Der hat es clever genug gemacht, hat sie irgendwann zurückgegeben. Die anderen, die sie nicht zurückgegeben haben, haben sie mit Verlusten raus, beziehungsweise hat am Schluss gar nichts mehr gegeben. Also von daher, da kann man schon experimentieren und ich glaube, da liegt noch einiges im Argen. Aber ich warne da schon zu differenzieren, zusammen für die Kids selber, wie schon gesagt, ist es natürlich ein bisschen zu früh, Aktien zu kaufen. Und die Diskussion, das würde mich persönlich interessieren, wenn Sie über Taschengeld in der Schule sprechen, wird es nicht ganz schnell diskriminierend für arme Kinder oder Kinder aus sozial schwachen Familien, dass sie sich schämen, dass sie halt nur, was weiß ich, 10 Euro Taschengeld oder 5 Euro Taschengeld die Woche bekommen, wenn nebendran der aus einer begüterten Familie sagt, ich bekomme 30 oder 50 Euro in der Woche, dass man da nicht irgendwie so soziale Konflikte ein Stück weit aufbaut. Ich bin bei Ihnen, Haushaltsplan zu machen mit meinem Taschengeld, was bekomme ich, wie kann ich es einsetzen, da fehlt noch viel Kompetenz. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde nicht nur über die finanziellen Sachen, sondern natürlich auch über einen Kaufvertrag, wie kann ich einen Kaufvertrag abschließen, ab wann kann ich ein Moped kaufen, eben was, auf was muss ich achten, wenn ich mich selber versichere, welche Versicherung brauche ich. Ich glaube, im ganzen Bereich der Versicherung, der Absicherung, ist für spätere Leben natürlich eben neben dem Geld auch ein ganz großes Thema dabei. Sie haben es als Renten Punkt mit dabei. Aber der ganze Absicherung, der ganze Insurance-Bereich ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Welche Versicherung brauche ich? Welche brauche ich nicht? Wo schmeiße ich Geld zum Fenster raus? Ich glaube, da ist einiges noch an Bildungsarbeit zu tätigen. Allerdings befürchte ich, dass wir das in Berlin nicht ganz allein regeln können, dass wir auch die Länder in den Curricula der Lehrpläne machen müssen.
Vielen Dank für die Fragen. Ich würde direkt gerne mit dem Punkt einsteigen, investieren am Aktienmarkt. Wir merken, dass die Kinder das echt interessiert. Ab 13, 14 interessiert sie das. Das haben zum Teil auch Lehrkräfte, dass sie das reinbringen. Und ich stimme Ihnen total zu. Sie können auch selber keine Verträge abschließen. Und gleichzeitig können die aber anfangen, sich ein Musterportfolio und kostenloses anzulegen und anzufangen, Aktien auch zu betrachten, Aktienwerte sich auch rauszusuchen. Da geht es um diese Skills einfach auch, die schon aufzubauen, dass wenn sie dann geschäftsfähig sind, dass sie damit starten können. Und auch gleichzeitig die Eltern dort mit ins Boot zu holen. Habe ich schon ein Depotkonto? Was haben wir schon gemacht? Ja, und mit den Eltern auch darüber zu sprechen, gerade auch in bildungsfernen Umfeld, wo die Kids dann den Geldimpuls reinbringen. Ist das nicht fantastisch, weil sie in der Schule davon was gehört haben? Und somit sind die Familien einfach auch dazu eingeladen, dann selber über das Investieren nachzudenken. Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist, Sie haben uns gefragt zum Thema Taschengeld. Wir haben das noch nie erlebt, dass dort Berührungspunkte waren, dass sich irgendwie einer geschämt hat oder dort irgendwie sich nicht wohlgefühlt hat. Ja, wir schaffen immer einen Rahmen, dass es auf freiwilligen Basis funktioniert. Das heißt, dort steckt ja das Thema Scham auch mit dahinter. Wie viel fühle ich mich wertvoll mit und ohne Geld? Und in dem Alter ist es einfach noch gar nicht so. Ja, das kommt dann letztendlich auch später durch das, was wir geprägt werden. Und dort nennen die Kids die Zahl. Ja, die Zahl ist niedriger oder höher. Und gleichzeitig ist dieses Thema Scham einfach noch nicht dabei. Und das ist total schön auch zu sehen, was in der Klasse plötzlich für das schafft, Zusammenhalt darüber zu sprechen.
Vielleicht haben Sie auch über Klarna-Schulden, Hashtag Klarna-Schulden-Inzident gehört. 1.400 Euro, das ist durchschnittliche Verschuldung bei Jugendlichen zwischen 16 bis 18 Jahre alt. Also wir müssen drin schon vorne an der Schule an dieses Thema reingehen und dieses Thema wirklich transparent aufklären. Wir fragen natürlich während unserer Workshops und Unterricht, woher wissen die Kinder, wo könnte man das, diese Informationen holen. Fast 99% aller Kinder, die holen die Informationen aus dem Internet, TikTok, YouTube und Social Media.
Ja, dann doch besser die Schule. Ne? Genau, vielen Dank für Ihre Zustimmung zu unserer Stellungnahme, unserer Sichtweise. Und Sie haben völlig recht, es muss altersgerecht sein. Und es muss auch für die verschiedenen Levels zugeschnitten sein. Aber gerade das Beispiel Schülerfirma, das können Sie früh oder spät ansetzen. Das geht in der Mittelschule, das geht in der gymnasialen Oberstufe. Das kann auch ganz schlicht anfangen. Jede Schule hat ja so einen Kiosk oder viele Schulen haben so eine Art Laden, wo man Material, Stifte, Papier kaufen kann. Und das können oft auch Schüler selbst organisieren. Angeleitet durch eine Lehrkraft ist vielleicht sinnvoll, aber dass Sie selbst Verantwortung übernehmen, gucken, wo kaufe ich ein, was muss ich einplanen, dass Sie das einfach mal so erleben, dieses wirtschaftliche Handeln. Und das geht, ich würde sagen, Klasse 7 gut, könnte auch schon früher starten. Und später kommen dann ja noch die Hintergründe dazu, dass ich kapiere, wie funktionieren wirtschaftliche Kreisläufe denn insgesamt. Ja, also sozusagen die Metaebene, die erreiche ich dann vielleicht in der gymnasialen Oberstufe, an welcher Schulform auch immer, also altersgerecht und auf unterschiedlichen Niveaus. Es kann eine AG am Nachmittag sein, es kann auch in Zusammenarbeit mit Betrieben vor Ort sein oder mit einer außerschulischen Initiative. Das ist was Schönes. Es gibt auch Schulen, da ist das verpflichtend. Die haben zum Beispiel dann in einem Halbjahr als Förderangebot eine Schülerfirma und alle Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe müssen sich dann aussuchen, in welchem Betrieb, in Anführungszeichen, bin ich denn jetzt. Gerade laufen die Wettbewerbe von IW Junior auf Landesebene, dann demnächst Bundesebene, sogar Europaebene. Und da ist sehr spannend, dass die Schüler ganz viel Gedanken sich um Nachhaltigkeit machen. Also es Schülerfirmen sind, die sich vor allem auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert haben. Und dass die jungen Leute dann auch erleben, wie kann ich diese Dinge zusammenbringen. Und das ist immer sehr spannend, auch einfach, wie Sie sagen, sehr schön.
Ja, vielen Dank für die Antworten. Und jetzt hat sich die Kollegin Lahrkamp gemeldet.
Ja, erstmal vielen Dank für die spannenden Vorstellungen hier. Und Frau Mahnert, als Sie Ihre Eingangsfrage an uns gestellt haben, wer hat sich denn von Ihnen finanzielle Bildung in der Schule gewünscht? Da ging meine Hand nicht nach oben. Jetzt weiß ich auch warum. Weil ich nämlich anscheinend das Glück hatte, diese finanzielle Bildung in der Schule zu erfahren und wusste erst mal gar nicht so genau, wo Sie darauf hinaus wollten. Ich hatte das Glück, ab der 8. Klasse ein Hauptfach SOWI, also schon vor der Einführung des Fachs, Politik und Wirtschaft in NRW belegen zu können. Und das hat mich bis zum Abitur begleitet. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan dieses Schulfachs geworden. Da ging es dann genauso, wie es eigentlich beschrieben wurde. Man fing mit dem Kleinen an. Was ist mit Taschengeld? Was ist mit Preisen von Dingen, die man sich gerne leisten möchte? Wie macht man das? Bis hin zu ökonomischer Bildung dann im Abitur. Und mich würde jetzt, da ich das wirklich sehr, sehr sinnvoll finde und auch aus eigener Erfahrung als Mutter sagen kann, wie fasziniert Kinder vom Geld sein können. Wie ist denn der aktuelle Stand? Frau Kluxen-Püter, Sie sagten vorhin, Baden-Württemberg und NRW, die hätten das. Können Sie vielleicht noch über weitere Bundesländer was berichten? Und vielleicht eine eher technische Frage, aber gibt es denn tatsächlich auch, wäre ja toll, Belege dafür, dass finanzielle Bildung in der Schule auch wirklich Auswirkungen hat? Also gibt es Untersuchungen dazu, die dazu führen würden, dass man nachher einen besseren Umgang mit Geld hat, Finanzen besser im Griff hat, dass man das noch mal ein bisschen so untermauern könnte? Das würde mich erst mal so interessieren.
Ja, das stellen Sie eine gute Frage, denn eine solche Übersicht gibt es nicht wirklich. Ich hatte mal angefragt beim Institut für ökonomische Bildung an der Universität Oldenburg. Die haben einen sehr guten Überblick eigentlich über alles, was läuft. Es ist schwierig, weil sie allein ja in jedem Bundesland andere Schulformen haben. Dann sehen die Fächer wieder anders aus. Der Charme in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg ist ja, dass es das an allen Schulformen gibt. Und ansonsten ist schon das nicht vergleichbar. Dann heißt es in einem Bundesland, also gut, hier, wir hatten das Beispiel Bayern, Wirtschaft und Recht. Woanders ist es dann ein Teil von SOWI. Dann gibt es Weltkunde, Gemeinschaftskunde, ist es Teil von. Aber das ist eben auch durchaus die Problematik, dass es nicht ganz klar ist. Denn wenn Sie keine klare Zuordnung in einem Fach haben, haben Sie auch nicht die Lehrerausbildung dazu. Und zum Beispiel Baden-Württemberg hat dann sofort auch die entsprechenden Ausbildungsgänge, also die Studiengänge eingerichtet an den Universitäten. Und das brauchen sie ja auch dazu. Fortbildung natürlich auch, aber die substanzielle Ausbildung, dass da wirklich ein Fundus mit Substanz ist, auch in Verbindung mit der richtigen Didaktik, dass es eben spannend ist und an die Lebensrealität anknüpft, das haben sie halt nur, wenn es im Idealfach ein Fach ist oder sozusagen ein fester Bestandteil eines Faches. Aber eine richtige Übersicht, Sie können es noch mal versuchen, aber das ist, stellt sich sehr schwierig dar, ist auch etwas im Schwanken. Es ist ja, wenn es ein Fach ist, eines, das etwas später einsetzt, wo sich auch alles dann wieder knubbelt, wo die Schüler dann oft auch Richtung Abschluss schon gehen, je nach Schulform. Also im Prinzip gibt es in jedem Bundesland etwas, aber die Variationsbreite ist groß und wir sehen ein bisschen mit Sorge, dass es nicht so richtig verbindlich ist. Ja, und dass dann letztlich die Lehrkraft entscheidet, ja, ich mache jetzt doch lieber das, was mir näher liegt vielleicht, was ich auch vielleicht ausführlicher studiert habe, wo ich mich selber fitter fühle. Und dann lasse ich die wirtschaftlichen Sachen vielleicht mal lieber weg. Und dafür ist es zum Beispiel wichtig, dass die auch in den Prüfungen drin sind. Weil nicht, dass wir unbedingt hier alles abgeprüft haben wollten, sondern weil sich da sozusagen im Krebsgang auch der Unterricht darin orientiert. Lehrkräfte und Schüler sind ja auch Verbündete gegenüber der Abschlussprüfung. Jede Lehrkraft versucht doch, ihre Schüler und Schülerinnen da durchzubringen. So ist es doch meistens. Und wenn das da ein Thema ist, dann kommt es auch vorher dran. Ja, deshalb ist uns da ein verbindlicherer Teil und dass es auch ein verbindlicher Teil im Studium ist, im Lehramtsstudium. Und dann brauchen wir natürlich auch immer, aber die brauchen wir ja für alles, sehr gute Fortbildung und gern auch in Zusammenarbeit mit Betrieben.
Vielleicht ganz kurz dazu aus der Praxisseite, aus unserer Expertise. Das hängt tatsächlich von Staat und Bundesland dramatisch, dramatisch. Also zum Beispiel, wenn wir in Berlin, Brandenburg sind, dann sprechen wir meistens im Direktor oder Direktorin oder Lernkräfte. Und dann versuchen wir nicht nur in einer Klasse dabei zu sein und dann 4, 5 Workshops regelmäßig jede 2 Wochen oder jeden Monat zu machen, sondern wir versuchen jede Klasse ab 7., 8. und so weiter und so fort machen. Es gibt Bundesländer, wo die sagen, nee, unser Curriculum ist so voll gepackt, wir können leider diese Thema nicht reinfuchsen. Wir würden das gerne machen. Kommen Sie wirklich im Sommer oder am Wochenende vor Schulfest und vielleicht da packen wir 2 Stunden Workshops. Also das kann man leider nicht vergleichen. Jedes Bundesland macht das auf jeden Fall anderes.
Und das Bundesland Hessen hat jetzt das Thema Wirtschaft mit drin. Ja, das ist, glaube ich, das erste Bundesland, wo das Thema Wirtschaft jetzt auch mit im Lehrplan verankert ist. Ich würde so, ich kann es nicht 100% sagen, aber ich bin mir so zu 80% sicher, wenn Sie das vielleicht noch mal nachrecherchieren würden. Sie hatten als zweite Frage gefragt, ob es Untersuchungen gibt zum Thema Finanzbildung. Das war Ihre Frage. Es gibt zahlreiche Untersuchungen bei Erwachsenen, zu wie viel Stress einfach Geld führt, wenn ich mit meinem Geld nicht klarkomme. Ja, das schlägt sich auf die Gesundheit nieder, auf die Lebensqualität nieder, weil die Menschen einfach total in diesem Problem auch gefangen sind. Das heißt, Finanzbildung trägt wesentlich zu einem gesünderen und erfüllteren Leben bei.
Ja, vielen Dank. Ich möchte mal mit einer Sache beginnen. Und zwar glaube ich, dass es das ist eine subjektive, gibt aber auch sicherlich Studien dazu, dass Menschen Furcht vor etwas haben, wenn sie das Gefühl haben, es nicht irgendwie verstehen zu können oder durchdringen zu können, weil man ja logischerweise in einem gewissen Gefälle dann ist. Und ich persönlich habe immer noch den Eindruck, dass viele Menschen mit dem Kapitalmarkt, Aktienmarkt, eine Gleichsetzung vollziehen wie, ich kann auch ins Spielcasino gehen. Also, dass man sagt, das ist Zocken. So, und das hat natürlich was damit zu tun, dass man vielleicht auch noch nicht durchdrungen hat, über was man da eigentlich redet im Sinne von investieren und dass man natürlich zocken kann, wenn man das will, aber dass es nicht das Ziel und nicht das Zweck ist, sondern dass man sich halt langfristig etwas aufbaut. Und von daher fand ich das sehr gut, dass Sie auch als einen Ihrer Punkte Ihrer Bildungsziele angesprochen haben, dass ein positives Bild vermittelt wird. Also auch das Stichwort Aktienkultur oder überhaupt die gesamte Kultur drumherum. Und ich hätte jetzt mehrere Fragen, die sich darum aufbauen. Nämlich zum einen, und zwar an alle gerichtet, gibt es irgendwie Erhebungen auch dazu, wie Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich dasteht zwischen eigentlich finanzieller Bildung und auch der Art und Weise, wie Menschen vielleicht sich um ihre Altersvorsorge kümmern, wie sie vielleicht auch insgesamt mit dem Thema Finanzen umgehen. Das zum einen. Zum zweiten, das ist so angeklungen, ich wollte das aber noch mal nachfassen, weil ich das auch dezidiert festgehalten haben möchte, inwieweit es eine Korrelation gibt zwischen Nichtwissen und Verschuldung. Also auch sich dann irgendwie auch ausgeliefert sein, weil man halt mit diesen Themenfeld nicht selbstbestimmt umgehen kann, weil man einfach die Zusammenhänge vielleicht in dem Umfang auch nicht versteht. Und darauf zielt dann auch meine nächste Frage ab, nämlich Sie sprachen zum einen auch das Thema, ich glaube, das war Frau Kluxen-Püter, Geschlechtergerechtigkeit und auch Herkunft, also Elternhaus an, inwieweit eigentlich finanzielle Bildung auch zu Chancenverwerfung führt, wenn wir das nicht vernünftig behandeln, dieses Thema. Und darauf aufbauend, haben Sie eine Erklärung, warum, wenn es eigentlich so einen hohen Wunsch von Jugendlichen gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und ich teile auch als Vater die Einschätzung, dass es ein hohes Interesse an dem Thema Geld gibt, warum wird das Thema nicht mehr aufgegriffen, auch politisch? Also gibt es da vielleicht auch Sorgen in dem Zusammenhang, wenn man dieses Thema breiter fassen würde. Und die letzte Frage zum ersten wäre dann auch noch, Sie sind jetzt sehr stark auf den Bereich Schule eingegangen. Welche weiteren Faktoren sehen Sie, wo man dieses Thema bespielen kann oder um auch dieses Thema insgesamt breiter aufzustellen? Weil natürlich ist Schule immer ein ganz maßgeblicher Bildungsort. Aber was wären weitere Punkte, um auch vielleicht gesamtgesellschaftlich das Thema stärker zu fokussieren? Das wären meine Fragen. Das kann sich jeder aussuchen, worauf geantwortet werden soll.
Ja, gerne. Deutschland macht leider nicht mit an der großen internationalen Studie, die Finanzwissen testet. Wenn Sie so wollen, das Finanz-PISA von OECD. Ja. Die OECD führt das ja regelmäßig durch. Also so ähnlich wie PISA. Da hat Deutschland von Anfang an nicht mitgemacht. Vielleicht war man hier auch ein bisschen verschreckt. Nach dem Motto, wer weiß, was da jetzt für Ergebnisse rauskommen. Das ist aber nicht wirklich eine Lösung. Aber vielleicht kann die Kinderkommission da eher etwas anregen in der Richtung. Ich glaube, im Rahmen der neuen Initiative Finanzbildung vom BMBF und BMF wurde auch eine eigene Erhebung angedacht. Ich weiß es aber nicht genauer. Wenn man das jetzt auf eigene Kappe in Deutschland durchführen wollte, das wäre natürlich ein erheblicher Aufwand, kann man sich auch für entscheiden. Man muss ja erstmal die Fragen formulieren, die man beauftragen. Also es wäre schon einfacher, dann bei der OECD mitzumachen, die diese Studie ja regelmäßig durchführt. Und das zweite, Stagnation im Bereich der Schule. Da muss man natürlich auch die Frage stellen, wir haben ja, oder es startet, sagen wir mal, eine Diskussion um die sogenannten Future Skills, Zukunftskompetenzen auf Deutsch, auch gerade in der Schule. Ist die Schule überhaupt so aufgestellt, dass wir die Zukunft richtig angehen? Wir sind in einem tiefgreifenden Transformationsprozess in unserer Wirtschaft. Wir wissen alle noch nicht genau, wie es ausgeht, aber wir wissen, dass wir andere Kompetenzen brauchen oder Kompetenzen, die bisher nicht im Fokus waren, eben die Future Skills mehr brauchen als bisher. Das ist nicht nur Digitales, das sind auch Schlüsselkompetenzen, die 4K, Kreativität, Kollaboration, Kooperation, Kritikfähigkeit, was ich hier auch immer mit Urteilsvermögen, also da setze ich eher so auf den klassischen Begriff, bezeichnen würde. Darum geht es. Und das muss sowieso viel stärker in der Schule nach vorne rücken. Auch Themen wie Selbstverantwortung, Verantwortung für mein eigenes Leben, das geht ja auch bis in den Gesundheitsbereich, Ernährungsbereich. Aber keineswegs im Sinne von, jetzt bin nur noch ich verantwortlich, natürlich mit Unterstützung und auch mit Übernahme von Mitverantwortung für die ganze Gesellschaft, für die Wirtschaft, für unser Land. Das ist ja auch gemeint, ja, dass wir alle Mitverantwortung tragen. Und dafür braucht man dann wiederum andererseits Unterstützung, Beratung, Bildungsangebote, um hier auch selbst eine Wahl treffen zu können, mitgestalten zu können, mitreden zu können. Und das ist ja das, was wir doch alle im Auge haben. Sie nannten ja auch das Stichwort Teilhabe, Partizipation. Mitgestalten, mitwirken an der Zukunft. Und dieses ganze Thema Future Skills, ich glaube, da stehen wir erst am Anfang, was die Schule angeht. Da muss man ohnehin ein bisschen den Fächerkanon hinterfragen. Haben wir da die richtigen Fächer? Setzen wir da immer aufs richtige Pferd? Müssen wir vielleicht, wenn man dann eine Fächerdiskussion anfängt, heißt es wieder, ja, was soll denn weg? Vielleicht müssen wir einfach Dinge anders zusammensetzen, Dinge oder anders, Dinge einfach anders aufziehen, auch didaktisch. Und ich denke, an dieses Thema müssen wir insgesamt ran. Und dann spielt auch die mein eigenes Leben und wie gestalte ich es auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft, wie gestalte ich mit, das gehört dann auch in dieses Gesamttableau. Und diese Diskussion müssen wir insgesamt angehen im Bildungsbereich.
Dann vielleicht kann ich zum Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung etwas sagen. Und zwar nur 11% Frauen investieren auf dem Kapitalmarkt und im Vergleich zu fast 43% Männer. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das ist. Also erstens, fehlende Finanzwissenkompetenzen, zweitens selbstbewusst mit dem Thema reinzugehen, aber auch von allem Einkommenunterschiede. Also Frauen nach dem ersten Kind entscheiden, mehr als 40% aller deutschen Frauen nach dem ersten Kind entscheiden sich in Teilzeit zu arbeiten. Das vergrößert natürlich der Gender Pay Gap. Also Gender Pay Gap, Gender Investment Gap, aber auch Thema, dass die Frauen verhandeln über ihr eigenes Gehalt nicht so stark und aktiv wie Männer. Das alles zusammen natürlich geparkt, provoziert natürlich den sehr, sehr niedrigen Aktienkultur in Deutschland. Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern, wir sind einzige Euroland, die tatsächlich keine feste Finanzbildungsstrategie eingesetzt hat. Seit schon, ich glaube, 6 Jahren.
Ich möchte den Punkt noch ergänzen, den Sie gefragt haben, zum Thema nicht wissen und nicht handeln. Ja, das geht einher. Wenn ich Dinge nicht weiß, traue ich mich selten in diesem Bereich dann auch Dinge zu tun. Und deswegen brauchen wir Wissen, um Menschen einfach auch darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann kommt natürlich noch, das ist eine Unbekannte, die dafür ist nicht die Schule verantwortlich, sondern jeder Mensch selbst, auch die Selbstverantwortung dazu. Ich habe jetzt das Wissen und jetzt liegt es in meiner Verantwortung, die Dinge auch zu tun. Ja, das heißt, wir brauchen das Wissen, was Vertrauen schafft, was die nächsten Schritte auch gehen lässt. Sie haben auch gefragt im Bereich nur Schule. Nein, nicht nur Schule. Wir arbeiten auch mit Vereinen zusammen, mit Unternehmen, wo wir Workshops mit Auszubildenden, mit jungen Menschen machen. Wir sind beide Unternehmerinnen. Ja, Schulgold ist, ich will nicht sagen unser Hobby, aber ja, so schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, das heißt wirklich auch das Thema Finanzen viel, viel breiter auch aufzustellen. Und gleichzeitig, man braucht immer einen Punkt, von dem man startet, unterschiedliche Menschen, die sich dafür einsetzen. Weil was Sie gesagt haben, auch es darf nicht immer am Messen der Lehrkraft liegen, ob das Thema durchgewunken wird oder nicht. Ja, das fand ich auch ein Punkt, der ging sehr in Resonanz mit mir. Weil wenn Menschen kein gutes Verhältnis zu Geld haben, wählen sie es ab. Und ich finde, Geld dürfen wir nicht abwählen für unsere Kinder und Jugendlichen. Ja, und von daher braucht es auch diese Ebene, dass es offiziell auch reingeht. Dann ist natürlich auch die nächste Frage, wie kann man es umsetzen? Wie schafft man eine Qualifizierung von den Lehrkräften, dass sie letztendlich das auch fundiert in den Unterricht auch mit reinbringen können? Und ich glaube auch, dass es gar nicht immer auch dieses ganz tiefe, 1000 Meter tiefe Wissen braucht, sondern vielmehr auch wirklich die unterschiedlichen Themen und mit den Themen einfach auch zu arbeiten und dann zu gucken, ja, so wie wir sind in die Grundschule gekommen, da wussten wir weniger, und dann sind wir irgendwann in die mittlere Schulteil gekommen, da wussten wir wieder ein bisschen mehr und dann haben wir vielleicht noch Abitur gemacht und haben studiert und so Finanzbildung auch aufzubauen. Das heißt, in einem Stufensystem sowohl für die Schüler und Schülerinnen als auch für die Lehrkräfte, weil das ist auch, glaube ich, ein ganz schöner Punkt auch, dass es gar nicht von extern kommen muss, sondern dass es von den Lehrkräften an sich selber auch gemacht werden kann, weil wir haben ja auch Schulen, wo die Lehrkräfte sehr aktiv sind, wo die selber schon Formate haben. Ja, also das erleben wir und das finden wir natürlich total cool.
Da hätte ich so eine Nachfrage zu. Also zum einen bei den 11 und 43%, das ist ja doppelt ärgerlich. Erstens, weil es ein großer Unterschied ist und zweitens, weil ich mal gelesen habe, dass Frauen am Kapitalmarkt erfolgreicher sein sollen als Männer, weil sie beständiger sind in ihren Entscheidungen. Also von daher, also was ich jetzt aber eigentlich fragen wollte, wissen Sie, ob es Erhebungen dazu gibt, woher das Wissen eigentlich stammt? Also es gibt ja so ein zartes Pflänzchen von Aktienkultur jetzt in der jüngeren Generation. Also dass es einfach mehr junge Menschen gibt, die sich auch dem Thema zuwenden. Und gibt es da irgendwie Erhebungen darüber, ob sie sich das irgendwie selbst angeeignet im Sinne von Recherche haben oder ob das tatsächlich auf irgendeine Form von schulischer Bildung zurückzuführen ist? Also gibt es da irgendetwas zu? Also ich will einfach für mich so ein bisschen abtesten, in was für einem Blindflug wir da gerade sind.
Also ich würde mich wünschen tatsächlich, dass es von Schule kommt und also direkt aus dem quasi Praxis. Leider in meisten Fällen, das sind tatsächlich selber Recherche. Das sind viele Communities, die mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa gestanden sind zum Thema Female Finance. Das ist jetzt momentan ein sehr präsentes Thema, muss man auch sagen. Und nochmal zu Statistiken. Ich glaube, wenn mehr Lehman's Sister wären als Lehman's Brother, wahrscheinlich damals die Finanzkrise wird anderes aussehen. Was ich vielleicht noch mal kurz dazu sagen würde, vielleicht hatten Sie Möglichkeit, auch die Materialien von den Bundesbank gesehen, die momentan in Verteilung sind in der Schule. Wir haben uns das ganz genau angeguckt, zusammen mit Lehrkräften. Also wir haben inzwischen arbeiten wir zusammen mit verschiedenen Lehrkräften, weil wir sind keine Pädagogen, wir haben auch keine Soziologie oder Lernstudium abgeschlossen. Und wir haben mit Lehrkräften, wir haben uns einmal zusammen hingesetzt, Gesetz und ganz viele tolle Materialien entwickeln. Und als ganz einfach so, so klein To-Do sozusagen. Schauen Sie, wie die Lernmaterialien von der Bundesbank aussehen. Also erstens sind gar nicht praxisorientiert. Zweitens, die Lernmaterialien sitzen die Kinder. Also das ist schon jetzt alleine Art und Weise, wie es das präsentiert. Da kommen überhaupt nicht andere Kinder. Deswegen haben wir uns wirklich viel Mühe genommen, eigenes Material zu entwickeln, die wir mittlerweile quasi kostenlos anbieten und schieben überall, wo das möglich ist. Also falls Sie möchten, können Sie auch Geldchecker 1x1 bekommen. Das sind so einfache Beispiele oder einfache quasi Übungen, die kann man selber zu Hause machen mit Kindern. Zum Beispiel die erste Übung, die wir damals mit unseren Kindern gemacht haben, zusammen einkaufen zu gehen am Samstag und nachmittags zusammen Pizza backen. Und wir sind mit den Kids ins Laden gegangen und wir haben gesagt, guck mal, für die Pizza brauchst du den und jenige Zutaten. Lass uns jetzt das zusammen richtig einkaufen gehen, um quasi das, was Sie meinten, dieses richtige Verständnis von dem Wirtschaftskreislauf zu verstehen. Aber das muss man wirklich mit jedem Kind erleben. Und ich glaube, nur durch die Praxis kann man das weiter voranbringen.
Ja, und auch wirklich die Materialien Bundesbank, bestellen Sie sich mal. Die kann man auf der Seite, ich habe die witzigerweise, ich habe mir die jetzt auch noch mal ein anderes Paket bestellt, auch für die Lehrkräfte, habe ich gestern erst bekommen. Ich habe sie mir nicht durchgeguckt, ich bin einmal nur noch mal durchgeflogen. Und gucken Sie sich die Materialien mal an, dann werden Sie sich vielleicht auch reinversetzt fühlen. Wie alt sind Ihre Kinder?
Also 2, 4 und 7.
Ja, okay.
Also beim Ältesten bin ich im regen Austausch zu dem Thema.
Ja, okay. Also Sie können ja mit Ihrem Ältesten mal, je nachdem, ob er schon auch lesen kann, die Materialien durchgehen, wie spannend er das findet, sowohl von der Illustrationsseite als auch von diesen Beispielen. Deswegen Alltagsrealität für die Kids auch in der Sprache von denen zu sprechen, dass sie das interessiert. Sonst sagt das Gehirn des Gegenübers, boah, es interessiert mich gar nicht, es hat gar keine Relevanz. Das heißt, wir brauchen Inhalte, die Relevanz für die Kinder und Jugendlichen haben, dass die von selber auch kommen, weil wenn wir als Eltern was machen, finden die das erstmal total langweilig, weil wir als Eltern das einfach halt auch machen.
Gut, gibt es weitere Fragen? Das sehe ich jetzt nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen dreien sehr herzlich fürs Kommen und für den guten Austausch und bedanke mich an dieser Stelle dafür und dann ist die Sitzung hiermit geschlossen. Vielen Dank.